Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 44. Die Lebensretter von Annika Geisler aus Stern Nummer 47 vom 12.11.2020. Gelesen von Enrico Petters. Auf Deutschlands Intensivstationen wird um jeden Covid-19-Patienten gekämpft. Alle wissen, dass die Mittel endlich sind und dass noch härtere Zeiten bevorstehen. Sind wir gewappnet für das, was kommt? Die Sonne scheint durch riesige Fenster herein. Sie taucht die Wände und den Fußboden in warmes Licht. Blickt man nach draußen, sieht man Bäume mit flirrendem Blattwerk. Es ist ein schöner, heller Ort. Und dennoch hofft jeder dort draußen, dass er niemals hierher muss. Auf der internistischen Intensivstation des Hamburger Marienkrankenhauses werden Menschen versorgt, die einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erlitten haben, die ein Leber- oder Nierenversagen schwächt. Menschen, die ohne Hightech-Behandlung wohl sterben würden. Seit ein paar Wochen gehören dazu auch wieder vermehrt Covid-19-Patienten. Auf dem Flur herrscht geschäftige Routine. Pfleger, Krankenschwestern und Mediziner besprechen sich oder eilen in Patientenzimmer. Ein Mitarbeiter schiebt eine große Metallbox auf Rollen mit medizinischem Material vor sich her, eine Reinigungskraft ihren Wagen. Ab und an piept es aus einem der Behandlungszimmer oder es ertönt eine Glocke auf dem Flur, die signalisiert, dass bei einem Patienten ein bestimmter Vitalwert kontrolliert werden muss. Christoph Sauer, Kardiologe, Intensivmediziner und Oberarzt, bereitet sich darauf vor, ein Patientenzimmer zu betreten. Er streift einen Schutzkittel über, zieht Handschuhpaar Nummer 1 an, setzt eine OP-Haube auf, legt eine FFP2-Maske und eine OP-Maske an, dann kommt das Visier und ein weiteres Paar Handschuhe. Er guckt in einen kleinen Spiegel, der an der Schiebetür des Behandlungszimmers klebt. So kann ich kontrollieren, ob ich beim Anziehen der Schutzausrüstung an alles gedacht habe, sagt er. Das Prozedere ist zeitaufwendig und muss richtig durchgeführt werden, genauso wie das Ausziehen, damit man sich nicht selbst infiziert. 4 bis 6 Mal am Tag verhüllen seine Arztkollegen und er sich auf diese Weise, je nachdem, wie oft sie nach den Patienten sehen. Durch das Fenster in der Tür blickt der Arzt auf einen älteren Mann. Er liegt auf dem Rücken im Bett, die Augen sind geschlossen. Bei dem Patienten hat das Virus die Lunge angegriffen, erklärt Christoph Sauer. Die Sauerstoffsättigung im Blut ist im Moment ausreichend, unterstützt durch das Beatmungsgerät. Noch ist es im Marienkrankenhaus vergleichsweise ruhig, noch können Ärzte und Pflegekräfte die Arbeit bewältigen. Auf der Intensivstation liegt gerade eine Handvoll Covid-19-Patienten, auf der Covid-Normalstation, auf der die nicht ganz so kritischen Fälle behandelt werden, ist schon fast jedes Bett belegt. Doch in anderen Regionen Deutschlands kommt es in manchen Häusern bereits zu Engpässen. Bundesweit stehen zwar rund 29.000 Intensivbetten zur Verfügung, von denen derzeit noch etwa jedes vierte frei ist, doch das Tempo, in dem sie sich füllen, ist beängstigend. Wenn 2% der Corona-Infizierten intensivmedizinisch behandelt werden müssten, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sind das bei 20.000 Neuinfektionen am Tag 400 Patienten. 400 Patienten, von denen viele wochenlang bleiben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet bis Ende November mit 6.000 Intensivpatienten, mehr als doppelt so viel wie auf dem Höchststand im April. Das könnte die Kliniken an die Grenze der Belastbarkeit bringen. Verschärft wird die Situation durch den dramatischen Personalmangel. Bereits vor der Pandemie waren 4.700 Pflegestellen auf Intensivstationen nicht besetzt. Nun sind viele Beschäftigte erschöpft. Flatten the curve, die Kurve abflachen, ist deshalb die wichtigste Strategie, um das Gesundheitssystem vor Überforderung zu schützen und besonders diese Orte, die Intensivstationen. Oberarzt Christoph Sauer tritt zu dem älteren Mann ins Zimmer. Der Patient ist mit Medikamenten behandelt, die künstlichen Schlaf erzeugen. Zahlreiche Kabel und Schläuche verbinden den Körper mit 5 mannshohen Techniktürmen, die um das Bett stehen. Ein Schlauch dient der Beatmung, einer ist für die künstliche Ernährung, dazu Kabel von Elektroden, die auf der Brust kleben, für das EKG, Infusionszugänge an Hals und Handrücken sowie Schläuche, über die aus automatisch gesteuerten Spritzen Medikamente verabreicht werden. Mehrere Monitore zeigen bunte Kurven. Die Werte für Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung und Sauerstoffsättigung im Blut. Abgesehen vom Surren und Pusten der Beatmungsmaschine ist es still. Das Bild erscheint friedlich und steht sinnbildlich für die verstörende Erkrankung. Covid-19 kommt häufig leise und allmählich, nicht mit Getöse und plötzlich wie ein Unfall. Oft spielen sich keine dramatischen Szenen ab wie im Schockraum einer Notaufnahme. Der Zustand vieler Schwerkranker verschlechtert sich eher stetig, bis die Lage lebensbedrohlich wird. Die eigentliche Schlacht tobt im Inneren des Körpers. Antikörper und T-Zellen bekämpfen das Virus. Spezielle Eiweiße, Zytokine, koordinieren den Aufbau der Immunzellen. Schlimmstenfalls schädigt ein entgleister Zytokinsturm den Organismus. Der Körper ist weitgehend auf sich allein gestellt. Das Virus kann die Lunge angreifen. Atmung und Sauerstoffaufnahme werden erschwert. Bei manchen sind das Herz oder die Nieren geschädigt. Einige Patienten müssen an die Blutwäschemaschine. Bei jedem, der sich mit dem Coronavirus infiziert und erkrankt, versucht das Immunsystem, den Eindringling in Schach zu halten und zu besiegen. Bei vielen gelingt das gut, sagt Professor Norbert Rolf, der ärztliche Direktor des Krankenhauses. Er trägt einen blauen Kasak, ein kurzärmeliges Oberteil, wie es Ärzte und Pfleger etwa im OP tragen, und eine weiße Hose. Der Anästhesist und Intensivmediziner ist 60 Jahre alt und gerade selbst von Corona genesen und aus der Quarantäne zurückgekehrt. Er hatte sich vermutlich im Urlaub angesteckt. Die Krankheit verlief mild. Nur 2 Tage lang litt er an grippalen Symptomen. Jetzt kann er wieder, wie jeden Tag, morgens 50 Minuten mit dem Rad zur Arbeit fahren und abends zurück. Bei Patienten, die einen schweren Verlauf entwickeln, liegt das oftmals daran, dass das Immunsystem es nicht schafft, den Erreger zu eliminieren oder fehlreguliert ist. Die überschießende Antwort des Immunsystems auf das Virus schädigt den Körper zusätzlich. Die Intensivmediziner helfen dem Organismus des Erkrankten, das Virus selbst zu besiegen. Sie sorgen für zusätzlichen Sauerstoff, stützen Lungen- und Nierenfunktion, stabilisieren den Kreislauf, überwachen das Herz, kontrollieren die Blutgerinnung und versuchen, die Entzündung im Körper einzudämmen. Intensivmedizin bedeutet bei Covid-19 ein tägliches Abwägen, Austarieren, Unterstützen und Abwarten, sagt Oberarzt Christoph Sauer. Und doch haben Ärzte und Pflegepersonal seit März viel dazugelernt. Im Frühjahr war Covid-19 eine noch unbekannte Erkrankung, sagt Sauer. Abends haben viele Kollegen und ich jedes Webseminar zu dem Thema, das es gab, angeguckt, von Medizinern aus China oder aus Italien, Ländern, die schon früher Erfahrungen sammeln konnten. Im Frühjahr hatte das Marienkrankenhaus zeitweise nach der Uniklinik die meisten Covid-19-Patienten in Hamburg zu versorgen. Inzwischen hat sich manches an der Herangehensweise der Mediziner geändert. Am Anfang dachte man, man muss die Patienten möglichst früh invasiv beatmen, sagt Norbert Rolf. Aber inzwischen weiß man, dass das frühe Einsetzen dieser Technik nicht so gut für die Lungen von Covid-Patienten ist. Wir versuchen, so lange wie möglich ohne invasive Beatmung auszukommen. So erhalten Erkrankte mit schlechten Sauerstoffwerten erst einmal Sauerstoff über eine Maske oder eine Nasensonde. Oder sie bekommen eine High-Flow-Therapie, bei der angewärmter und angefeuchteter Sauerstoff in großer Menge über die Nase zugeführt wird. Das Irritierende ist, dass es häufig Betroffene gibt, die von der Schwere ihrer Erkrankung zunächst gar nicht so viel mitbekommen, sagt Christoph Sauer. Ihre Atemfrequenz steigt rapide. Sie atmen dann in Ruhe so schnell, als würden sie um die Alster joggen, etwa 30 oder 40 Mal in der Minute statt normalerweise 12 Mal. Professor Rolf ergänzt: Die Betroffenen spüren dabei oft keinen Leidensdruck. Das ist anders als bei anderen Lungenkrankheiten. Die Ärzte haben gelernt, welche Strategien den Kranken helfen können. So bitten sie einige der Patienten, die auf der Covid-Normalstation sind oder noch wach auf der Intensivstation liegen, lange auf dem Bauch zu liegen, damit noch gut belüftete Lungenareale besser durchblutet werden. Denn auch bei wachen Covid-Erkrankten ist die Bauchlage nützlich. Auch bestimmte Medikamente sind hilfreich. Dexamethason etwa, ein Cortison, das bei beatmeten Patienten, deren Immunantwort fehlreguliert ist und überschießt, die schädigenden Vorgänge im Körper eindämmt. Das antivirale Medikament Remdesivir nützt in einer früheren Phase. Eine neue internationale Studie zeigt, dass dadurch der Krankheitsverlauf bei Patienten, die Sauerstoff auf Covid-Normalstationen erhalten müssen, von 15 auf 10 Tage verkürzt werden kann, wenn man es rechtzeitig einsetzt, sagt Norbert Rolf. Ein kostbarer Zeitgewinn kann er doch die Aufnahme neuer Covid-Patienten ermöglichen. Auf den Intensivstationen ist es schwerer, Zeit zu gewinnen. Der Verlauf bei Covid-19 ist langwieriger als bei vielen anderen Leiden, die eine künstliche Beatmung notwendig machen. Nach einer Operation oder bei einer schweren bakteriellen Lungenentzündung beatmet man die Patienten einige Tage. Sie erhalten wirksame Medikamente, etwa Antibiotika, und können meist bald wieder auf die normale Station. Bei Covid-19 dauert es wesentlich länger, sagt Norbert Rolf. Wenn dann neue Corona-Patienten nachkommen, denen es sehr schlecht geht, haben wir keine freien Intensivbetten mehr. Im Frühjahr lag eine Patientin hier etwa 6 Wochen auf der Intensivstation, bevor es ihr besser ging. Noch eine andere Sorge plagt den ärztlichen Direktor: die Menge des Fachpersonals. In den vergangenen Monaten wollte er zusätzliche Intensivfachpflegekräfte einstellen. Es gab so gut wie keine. Wir erleben einen absoluten Pflegekräftemangel auf dem Arbeitsmarkt. Spezialisierte Kräfte sind noch rarer, sagt er. Die pflegerische Leiterin der Intensivstation, Fachkrankenschwester Peggy, Name geändert, ist seit 26 Jahren im Beruf. Sie sagt: Die Arbeit an den Covid-19-Patienten ist anspruchsvoll, sowohl medizinisch und pflegerisch als auch körperlich. Sie selbst betreut pro Schicht 2 Covid-19-Erkrankte. In einer 7,5-Stunden-Schicht arbeite ich rund 6 Stunden am Tag am Patienten in der kompletten Schutzmontur. Bis zu 30 Perfusorspritzen zieht sie in dieser Zeit mit Medikamenten auf. Große Spritzen, die von programmierten Pumpen bedient werden und die Arzneien über Schläuche verabreichen. Unter anderem kontrolliert und bedient sie die vielen Apparate, dokumentiert Einsatz und Ergebnisse der Geräte doppelt, sorgt für die richtige Lagerung der Kranken. Um einen Covid-Patienten in Bauchlage zu bringen, braucht man mehrere Kollegen, und es können schon mal 1,5 Stunden vergehen, bis alles abgepolstert ist und alle Zugänge richtig liegen, sagt sie. Dazu kommen die Telefonate mit den Angehörigen, die die Kranken nicht besuchen können, das offene Ohr für die Nöte und tröstende Worte. Wer Covid-Patienten versorgt, kann nicht einem anderen Kollegen quer über den Flur mal schnell zur Hand gehen. Das Personal muss strikt getrennt werden. Viele der Mitarbeiter hätten ihre privaten Kontakte seit Ausbruch der Pandemie drastisch reduziert, sagt Intensivkrankenschwester Peggy. Sie selbst hat seit dem Frühjahr keine Verwandten und Bekannten mehr in ihrem Heimatort in Thüringen besucht. Nun, mit Blick auf den Winter, wachsen bei den Kollegen die Sorgen. Was, wenn sich mehr von ihnen infizieren, erkranken und in Quarantäne müssen? Einfach aus anderen Bereichen aufstocken, das geht im Moment nicht wie im Frühjahr, als es eine klare Verordnung gab, das normale Klinikprogramm herunterzufahren und planbare Eingriffe auszusetzen. Die Krankenhäuser erhielten Kompensationszahlungen. Solange das normale OP-Programm läuft, können wir nicht einfach Anästhesisten, OP-Pfleger oder Anästhesiepfleger auf die Intensivstation verschieben, sagt Norbert Rolf. Die müssen sich ja um die anderen Patienten kümmern. Und was, wenn die Zahlen weiter zunehmen? Etwa alle 48 Stunden kommt ein Patient auf der Intensivstation dazu. Es ist absehbar, dass der Engpass kommen wird, weil die Covid-19-Patienten oft mehrere Wochen hier bleiben müssen und die Betten dann nicht zur Verfügung stehen, sagt Oberarzt Sauer. Und Norbert Rolf sagt, dann wird man das OP-Programm herunterfahren müssen und Kollegen aus diesem Bereich Richtung Intensivstation einarbeiten und herüberziehen. Jeden Nachmittag um 3 trifft sich der ärztliche Direktor mit dem Chefarzt der Kardiologie und den Kollegen von der Intensivstation zur Covid-19-Besprechung. Welche Probleme gibt es? Wer braucht wo Unterstützung? Aber im Alltag der Mitarbeiter gibt es auch Lichtblicke. Ein Patient mittleren Alters entwickelt sich positiv, findet Oberarzt Sauer. Die Sauerstoffsättigung im Blut liegt hoch, die Entzündungswerte gehen zurück. Er ist auf einem guten Weg. Vielleicht können wir ihn bald von der Beatmungsmaschine entwöhnen. Das heißt, der Schlauch wird aus der Luftröhre entfernt. Und dann, endlich, kann der Mann hoffentlich wieder allein atmen. Der Intensivmediziner: Wir haben uns in falscher Sicherheit gewiegt. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Als die Kanzlerin Ende September sagte, Weihnachten werden wir 19.200 Neuinfektionen pro Tag haben, dachte ich, naja, ob das nicht ein bisschen pessimistisch ist? Nun haben wir diese Zahl fast 2 Monate vor Weihnachten erreicht. Dieses exponentielle Wachstum hat alle erschreckt und uns nochmal vor Augen geführt, dass wir uns in einer falschen Sicherheit gewiegt haben. Wir haben uns im schönen Wetter gesonnt und hätten eigentlich viel früher darauf hinweisen müssen, dass der Herbst kommt. Wir wussten ja, was passiert. Das Virus war nicht weg. Im Herbst steigen immer die Infektionszahlen. Die Viren freuen sich über ein kühles, nasses Wetter. Der Helfer, Es ist wichtig, dass wir Ländern in Not helfen. Vincent Hofbauer, Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Leiter Internationales Patientenmanagement am Uniklinikum Münster. Wir behandeln derzeit in NRW 20 bis 30 Covid-19-Patienten aus den Niederlanden und Belgien. Schon im April hatte sich ja gezeigt, dass die Gesundheitssysteme einiger Nachbarländer mit den hohen Zahlen von Intensivpatienten an ihre Grenzen gestoßen sind. Das Land NRW wurde um Hilfe gebeten. Die Uniklinik Münster übernahm dann die Koordination. Wir haben damals in 24 Stunden mit Excel-Tabellen ein System aus der Erde gestampft, um freie Kapazitäten zu erfassen und an die niederländischen Kollegen weiterzuleiten. Inzwischen haben wir ein datenschutzrechtlich sicheres Webportal entwickelt. Wir können jetzt in Echtzeit sehen, wo es Anfragen gibt, wo Betten frei sind, wo es Hubschrauberlandeplätze gibt oder Intensivbetten mit ECMO-Technik zur Sauerstoffversorgung. Die Kosten für Behandlung und Transport übernehmen die niederländischen oder belgischen Krankenkassen. Aber auch der Bund stellt Mittel zur Verfügung, genauso wie die Europäische Union. Voraussetzung für unsere Hilfe ist, dass die Betten aktuell und nach allen Prognosen auch in den kommenden Wochen nicht gebraucht werden. Niemand muss also befürchten, dass wegen der europäischen Nachbarschaftshilfe für ihn kein Intensivplatz da ist. Was wir hier tun, ist ein freiwilliger Akt humanitärer Hilfe. Ich fände es sinnvoll, solche Maßnahmen rechtlich abzusichern. Auch in Deutschland kann es irgendwann zu einem Katastrophenszenario kommen. Dann wäre es wichtig, schnell Hilfe aus dem Ausland zu organisieren. Die Pflegerin. Alle sind erschöpft. Katrin Hüster, Krankenschwester in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen. Während der ersten Welle herrschte Aufbruchstimmung bei uns. Wir fühlten uns solidarisch, jeder war freundlich und hatte Zeit, was zu erklären. Diesen Spirit spüre ich jetzt nicht. Alle sind erschöpft. Gleichzeitig folgen mir auf meinem Social-Media-Kanal immer mehr Querdenker und auch manche Kollegen, die nie mit Covid-Patienten zu tun hatten, posten unsinniges Zeug. Was ich auch mitbekomme? Viele Krankenschwestern und Pfleger denken über einen Ausstieg nach. Da muss die Politik dringend handeln, auch langfristig eine Perspektive in Aussicht stellen, das Gesundheitssystem komplett umkrempeln, sonst haben wir nächstes Jahr noch mehr Personalnot als jetzt. Der Manager. Wir brauchen einen zweiten Schutzschirm. Bernhard Ziegler, Krankenhausdirektor am Klinikum Itzehoe. Alle Akutkliniken melden seit dem Frühjahr im sogenannten Intensivregister ihre Kapazitäten an. Für unser Klinikum sind das 38 Intensivbetten. Das funktioniert aber nur, wenn wir den Regelbetrieb deutlich herunterfahren und planbare Operationen verschieben, um genügend Personal für die Covid-19-Patienten zu haben. Im Extremfall würde das bedeuten, dass wir von unseren 8 OP-Sälen nur noch 3 betreiben. Damit stellen wir die Versorgung von Notfällen sicher, von Patienten mit einem akuten Gefäßverschluss beispielsweise oder von Schwerverletzten nach Unfällen. Doch ein solches Herunterfahren des Regelbetriebs kostet uns zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro im Monat. Wir sind mit dem Land bereits im Gespräch, denn natürlich braucht es für die Kliniken einen weiteren Schutzschirm. Der erste ist Ende September ausgelaufen. Für jedes freie Bett, das die Kliniken vorhielten, bekamen sie eine Prämie von 560 Euro pro Tag. Das war gut gemeint und hat gut gewirkt, aber es hat auch gezieltes Nichtstun begünstigt. In jeder Branche gibt es schwarze Schafe, auch in unserer. Die Versuchung war groß, einfach Betten stillzulegen und dafür eine Freihalteprämie zu kassieren. Ein solcher Fehlanreiz dürfte bei einem zweiten Rettungsschirm nicht eingebaut sein. Besser wäre es, Prämien für die Zahl der behandelten Covid-Patienten zu bezahlen. Die müssten so hoch sein, dass die Freihaltung von Betten damit abgedeckt wäre. Der Überlebende: Meine Ärzte haben alles gegeben. Ibrahim M., Covid-19-Patient aus Hannover. Ich bin 74 Jahre alt und war körperlich fit. Infiziert habe ich mich im März bei einem Abendessen mit Freunden aus Spanien. Alle 12 Gäste haben sich angesteckt, 5 mussten ins Krankenhaus, unter ihnen meine Tochter, mein Schwiegersohn und meine Enkelin. Bei mir begann es mit Fieber, Kopfweh, Gliederschmerzen und Husten. Nach 10 Tagen kam ich ins Krankenhaus. Wenige Tage später wurde ich auf der Intensivstation ins künstliche Koma versetzt und beatmet. Mein Zustand war so kritisch, dass ein Arzt sagte, man solle die Maschinen abstellen und mich gehen lassen, erzählte mir mein Sohn später, der selbst Arzt ist. Das akzeptierte er nicht. Er wollte ein Beatmungsgerät besorgen, um mich zu Hause zu versorgen. Das war dann nicht mehr nötig. Nach 7 Wochen konnte die Beatmung beendet werden. Ich musste noch 6 Wochen im Krankenhaus bleiben, das Atmen und Schlucken wieder lernen. Meine Lunge ist zu 20% zerstört. Ich fahre wieder Fahrrad, es geht mir soweit gut, aber es wird nie mehr sein wie früher. Dankbar bin ich meinen Ärzten und Krankenschwestern, die alles gegeben haben. Der Anästhesist. Die Entscheidung über eine Triage würden wir im Team treffen. Bernhard Christian Georg Zwissler, Direktor der Klinik für Anästhesiologie des LMU-Klinikums in München. Ich mag mir eine Situation, in der wir als Ärzte entscheiden müssen, welchem Patienten wir eine Intensivbehandlung zukommen lassen können und welchem nicht, gar nicht vorstellen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir an die Leistungsgrenze unseres Gesundheitssystems kommen. Das macht mir schon Sorgen. Die Entscheidung über die Zuteilung der Intensivbetten bei nicht ausreichenden Ressourcen würde bei uns im Team getroffen, nach dem Mehr-Augen-Prinzip. An der Triage-Konferenz würden bei uns neben dem Intensivkoordinator des Klinikums erfahrene Oberärzte und Pflegekräfte aller Intensivstationen teilnehmen und ein Mitglied der Ethikkommission. Die Frage bei der Triage lautet, welcher Patient, ungeachtet von Alter, Vorerkrankung, Beeinträchtigung, hat die größere Chance, durch die Behandlung gesund zu werden? Und ganz wichtig, stimmt der Patient einer intensivmedizinischen Behandlung überhaupt zu? Schon heute sind Fragen zu Nutzen und Risiko der Behandlung Teil des Alltags auf Intensivstationen. Wir fragen uns immer, ob eine intensivmedizinische Behandlung bei einem Patienten überhaupt sinnvoll ist. Es vergeht kaum ein Tag ohne Therapiezieländerungen. Aus dem Ziel, Heilung herbeizuführen, kann das Ziel werden, ohne Schmerzen zu sterben. Wenn eine Behandlung keine Aussicht mehr auf Erfolg hat, ist der Arzt verpflichtet, sie abzubrechen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion: Telefon 040 3703 7242 und die E-Mail-Adresse blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolfstraße 7 in 04105 Leipzig. Und die Telefonnummer 0341 7113 120. Die Faxnummer 0341 7113 125. Und die E-Mail-Adresse info@dzblesen.de und die Internetadresse www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter der Internetadresse www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 830 0 0 1 0. BIC WELADE 8LXXX